eine neue Anbetungsform, eines Umkehren von dem, was im 1. Mose stand. Also wir kehren die Ordnung um. Jetzt, wie steht es dann mit dem Gesetz Gottes? Wollen wir das auch umkehren? Jesaja 24, Vers 5. Denn das Land liegt entweiht unter ihren Bewohnern, denn sie haben die Gesetze übertreten, die Satzung abgeändert, den ewigen Bund gebrochen. 750 Jahre vor Christus. Sie haben nicht nur die Gesetze übertreten, sie haben die Satzungen geändert und den Bund gebrochen. Jetzt, wie haben sie denn das gemacht? Die Bibel erzählt uns in Daniel Kapitel 7 von dem kleinen Horn, dem Antichristen, der kommen wird. Die Reformation hat ja eindeutig gesagt, das ist Papsttum, und hat sich vom Papsttum getrennt. Und eines der Merkmale war, er wird danach trachten, Zeiten und Gesetz zu ändern. Er wird das Gesetz Gottes ändern. Sagt der Papst, er hat die Macht dazu? Absolut. Da ist sein Dekretal, der Translat, der Episkop. Der Papst hat die Macht, Zeiten zu verändern, Gesetze abzuschaffen und alles aufzuheben, selbst die Anordnungen Christi. Ich kann alles ändern, sagt er. Er kann urteilen und Gericht sprechen, entgegen dem Recht von Nationen, dem Gesetz Gottes und des Menschen. Was für eine Macht hat der Papst? Er kann sich von den Geboten der Apostel lösen, denn er ist ihnen übergeordnet und von den Regeln des Alten Testaments. Er braucht überhaupt nirgends gehorchen. Der Wille des Papstes steht für Vernunft. Jetzt müssen wir sorgfältig lesen. Denn jedes Wort beim Papsttum geht auf die Goldwaage. Jedes Wort. Es steht für Vernunft. Er kann vom Gesetz lossprechen und aus falsch richtig machen, indem er Gesetze korrigiert und verändert. Er hat die Macht dazu und es beruht sich worauf? Vernunft. Das ist Papst Nikolaus, zitiert. Lasst euch von niemandem, sagt Thessaloniker, in irgendeiner Weise verführen, denn es muss unbedingt zuerst der Abfall kommen. Und der Mensch der Sünde, die Reformation hat gesagt, Papsttum, werden der Sohn des Verderbens, der sich widersetzt und sich über alles erhebt, was Gott oder Gegenstand der Verehrung heißt, sodass er sich in den Tempel Gottes sitzt, in die Kirche, als ein Gott und sich selbst für Gott ausgibt und sagt, ich werde nicht geurteilt und ich kann meine Vernunft gebrauchen, um Gottes Gesetz zu ändern, denn ich bin allem überlegen. Hast du doch ein anderer Gott? Was ist Sünde? Jeder, der Sünde tut, der tut auch die Gesetzlosigkeit. Und die Sünde ist die Gesetzlosigkeit. Also ist er ein Mann der Sünde. Und er sagt, er kann Gottes Wort ändern, sein Gesetz ändern. Das ist Sünde. Also ist er ein Mann der Sünde. Schauen wir uns mal die Gebote an. Aber nicht nur, hier sind sie geändert. So habe ich sie mal früher betrachtet. Nein, jedes Wort auf die Goldwaage. Denn Satan hat ein Spiel. Und das Spiel ist Gottes Ordnung auf den Kopf drehen und seine Ordnung anstelle davon. Er hasst alles, was mit Gott zu tun hat. Und sein Werkzeug ist das kleine Horn. Die Bibel, 2. Mose 20, das sind die 10 Gebote. Das erste Gebot: Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt habe. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Keine anderen Götter. Hier ist der Katechismus, der neueste, der vom Papst Johannes Paulus anerkannt wurde als maßgebend für die römisch-katholische Kirche, Artikel 2052 bis Artikel 2557. Wir zitieren diesen Katechismus. Erste Gebot: Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine fremden Götter vor mir haben. Ja, was ist geändert worden? Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt habe. Gut, das ist weg. Wieso denn? Und wieso sagt die Vernunft dem Papsttum, dass das entfernt werden muss? Wenn das Papsttum eine Weltmacht werden möchte und die moralische Macht der Welt repräsentieren will, dann ist es notwendig, dass diese Aussage von diesem bestimmten Gott, der die Hebräer aus Ägypten geholt hat, entfernt wird. Denn sonst haben wir ein Problem mit den anderen Religionsgemeinschaften. Nicht wahr? Wenn wir das rausholen, dann ist es vernünftig, denn dann können alle Glaubensgemeinschaften auf diesem Planeten das als Gebot akzeptieren, wogegen dieses Gebot gezielt für eine bestimmte Gruppe ist, die diesen Gott, derjenige, der sie aus Ägypten geführt hat, akzeptieren. Problem. Weg damit. Gut. Das zweite Gebot. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unter der Erde, noch von dem, was in den Wassern unter der Erde ist. Betet sie nicht an und diene ihnen nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern bis an das dritte und vierte Glied derer, die mich hassen, der aber Gnade erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Nicht, dass er die Kinder straft, denn das ist gegen sein eigenes Gebot, wo er sagt, die Kinder sollen nicht die Strafe für die Sünden der Eltern tragen oder umgekehrt, sondern einfach nur, weil der Einfluss ein paar Generationen weitergeht. Jetzt, bitte, die ganze Welt in ihren Religionssystemen hat diese Bildnisse. Wenn wir zum Buddhismus gehen, wenn wir zum Hinduismus gehen, wenn wir zum Schamanismus gehen, wenn wir zu all diesen Religionen gehen, sie haben es alle, ist so ein Gebot weltweit leicht abzuzwingen, ja oder nein? Nein. Also die Vernunft sagt, entferne es. Und das hat der Katholizismus gemacht. Hol dieses Gebot raus. Die Einzelheiten besprechen wir im nächsten Vortrag. Jetzt nur erstmal die Ideologie rund um diesem System. Also weg mit dem Gebot, jetzt sind wir immer eins hinten dran. Jetzt das dritte Gebot in der Bibel ist dann das zweite Gebot bei der katholischen Kirche, denn sie haben das Wirkliche entfernt. Das dritte Gebot heißt, du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Jetzt, was heißt der Name? Einige sagen, wir müssen den Namen richtig aussprechen, sonst sind wir verloren. Ich glaube nicht, dass da eine Erlösung durch Aussprache ist. Die Erlösung ist durch Glauben an Jesus Christus, den Erlöser. Zweite Gebot, du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen. Also die Strafe muss entfernt werden, denn wenn du den Namen auf dich nimmst, wenn du sagst, ich bin Christ, dann heißt es auch, dass du dafür stehst. Und das heißt, dass du nicht die anderen Götter gleichberechtigt betrachten kannst und ihre Systeme inkorporieren kannst, wie der Katholizismus das macht. Also muss dieser Tadel entfernt werden, logischerweise, sonst könnte man ja nicht das Gebot ändern. Also weg mit dem Tadel. Gut. Gedenke an den Sabbattag und heilige ihn. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun, aber am 7. Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes, da sollst du kein Werk tun, weder du noch dein Sohn, noch deine Tochter, noch dein Knecht, noch deine Mann. Wann in 6 Tagen hat der Herr Himmel, ihr kennt das Gebot. Gedenke des Herrn Tag, heilig zu halten. Das ist interessant. Das ist ziemlich viel weg. Was ist denn da weg? Dieser große Teil ist weg, der größte Teil des Gebotes ist einfach weg. Und dann, holen wir den Sabbattag auch noch raus und wir verändern ihn und wir sagen, des Herrn Tag. Naja, das hat einen ganzen Vortrag nötig. Wir sagen dann einfach, des Herrn Tag, das ist Sonntag und wir ändern das Gebot. Also nicht nur haben sie den größten Teil gestrichen, sondern sie haben auch das geändert. Interessant, allmählich, der alte Katechismus sagt noch was? Sagt noch Sabbat. Und so allmählich, Stück für Stück für Stück für Stück, ändern sie es. Und dann kommen wir endgültig zum Pater McGuire's Katechismus von 1949. Und da haben sie endlich den Mut. Der Katechismus trägt unter anderem die Imprimatur von Kardinal Francis Spellman, der war Erzbischof von New York, das heißt, er war Ritter von Malta. Und da wird das Gebot, Gedenke des Herrentages, ihn heilig zu halten, den Kindern und sonstigen Lesen für den Katechismus gedacht ist, wird dies durch folgende Frage-Antwort-Teil erklärt. Was sagen Sie? Was ist das dritte Gebot Gottes? Eigentlich das vierte. Das dritte Gebot ist, denke des Herrentages, ihn heilig zu halten. So erst seit 1949 gebrauchen sie dieses Wort, Herrentag. Vorher war es Sabbat. Also wie ein Chamäleon schleichen sie sich an Gottes Gebote. Warum gebietet uns die Kirche am Sonntag als Herrentag zu halten? Die Kirche gebietet uns, den Sonntag als Herrentag zu halten, weil Christus am Sonntag von den Toten auferstanden und der Heilige Geist am Sonntag auf die Apostel herniederkam. Entschuldige, was sagt die Bibel? Warum sollen wir den Sabbat halten? Weil er in 6 Tagen uns geschaffen hat. Hier ist eine ganz neue Erklärung. Total unbiblisch. Das ist eine totale Abänderung des Gesetzes. Was wird im dritten Gebot befohlen? Im dritten Gebot wird uns befohlen, Gott am Sonntag, dem Herrentag, in besondere Weise anzubeten. Wird das befohlen in Gottes Gebot, ja oder nein? Nein, hier ist ein anderer Gott, der macht ein anderes Gebot. Wie sollen wir Gott am Sonntag nach dem Gebot der Kirche anbeten? Die Kirche gebietet uns Gott am Sonntag durch unsere Teilnahme an heiligem Messopfer anzubeten. Bitte. Was hat die Reformation zum heiligen Messopfer gesagt? Dass es nur ein Symbol ist, aber die katholische Kirche sagt, nein, es ist ein buchstäbliches Opfer. Also hier haben wir nicht nur eine Veränderung, wir haben eine totale Umsetzung. Völlig neues Gebot. Und die römisch-katholische Kirche zwingt nicht nur Menschen dadurch, teilzunehmen an einer allgemeinen Eucharistie, aber auch, um den Tag zu ändern. Gut, dann kommen wir zu dem biblischen 5. Gebot. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, damit du lange lebst in dem Land, das der Herr dein Gott dir gibt. Hier ist ein Versprechen. Das 4. Gebot bei denen, ehre Vater und Mutter. Meine Güte, was ist denn da weg? Damit du langst lebst in dem Land, das der Herr dein Gott dir gibt. Hat der Herr die Pharisäer getadelt, weil sie die Gebote geändert haben, ja oder nein? Was hatten sie denn geändert? Sie haben das Gesetz, dieses Gesetz, haben sie vergewaltigt, durch dem sie gesagt haben, wenn die Kinder den Tempel unterstützen, dann brauchen sie ihre Eltern nicht versorgen. Die katholische Kirche holt das Versprechen des langen Lebens, was natürlich hindeutet auf welches Leben? Aufs ewige Leben, was wie lang ist? Ewig. Wieso holen sie denn das weg? Haben sie vielleicht vor, das Gleiche zu machen wie die Pharisäer, ja oder nein? Absolut. Denn was haben sie gesagt? Wenn du zur Kirche kommst, als Priester, als Nonne oder als Mönch, dein ganzes Vermögen, deine ganze Arbeit ist nur für wen? Für die Kirche. Und durch diese Aktion bist du frei von deiner Verpflichtung deinen Eltern gegenüber. Sie sind genau wie die Pharisäer. Und darum ändern sie das Gebot, damit dieses Versprechen da verschwindet, denn es passt ihnen nicht. Sie werden entscheiden, wer lange lebt und wer nicht lange lebt. Das ist schon eine Frechheit. Das sechste Gebot, du sollst nicht töten, das lassen sie. Aber es ist ihr fünftes. Du sollst nicht Ehe brechen, das lassen sie. Aber es ist ihr sechstes. Du sollst nicht stehlen, das lassen sie. Wir werden sehen, wie sie es lassen. Aber sie lassen es. Das achte Gebot, du sollst kein falsches Zeugnis gegen deinen Nächsten in ihrem Katechismus, du sollst kein falsches Zeugen regen gegen deinen Nächsten, das lassen sie. Und jetzt kommt es zum zehnten, jetzt wird es erstmal interessant. Das zehnte Gebot in der Bibel, du sollst nicht begehren das Haus deines Nächsten, du sollst nicht begehren die Frau deines Nächsten, noch seinen Knecht, noch seine Magd, noch sein Rind, noch sein Esel, noch irgendetwas, das der dein Nächster hat. Im Englischen, that belongs to your neighbor, was ihm gehört. Das heißt also, wir dürfen was besitzen, ja oder nein? Was dürfen wir besitzen? Wir dürfen ein Haus besitzen. Ach, wir dürfen eine Frau haben. Wir dürfen Knechte und Frauen haben, die für uns arbeiten. Also im Arbeitsdienst heutzutage, ihr habt ein Geschäft und ihr habt Arbeiter. Wer ist verantwortlich nach dem Gesetz für diese Arbeiter? Derjenige, der sie hat. Rind noch Esel. Rind, das war der Ochs. Wozu wurde der gebraucht? Zum Ackern, zum Arbeiten. Also das ist dein Werkzeug, das du nötig hast, um deine Arbeit zu tun. Dein Esel, wozu wurde der gebraucht? Das war der Transport. Also heute umgesetzt, dein Werkzeug und dein Auto. Noch irgendetwas, was dein Nächster hat. Okay, das Gebot heißt jetzt, du sollst nicht begehren deines Nächsten Gut. Ja, Papst, und was hast du denn da rausgeholt? Du sollst nicht begehren das Haus deines Nächsten. Vielleicht sagt das Papsttum, ihr habt kein Haus. Und darum darf es auch nicht in dem Gebot stehen. Ach danke, Papsttum, die Frau darf ich behalten. Dann die Knechte und die Mägde und so weiter. Dein Werkzeug und die Esel und alles, was dazugehört, weg damit! Der Strich müsste da durchgehen. Ich habe ihn bis da gezogen, aber das Programm ändert das. Ärgerlich. Du musst gehorchen. Naja, alles weg. Jedes Wort auf die was? Goldwaage. Also alles weg. Danke, Papst. Gut. Jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Hier ist das die Originalerklärung der Menschenrechte bei der Französischen Revolution 1798. Und Voltaire, einer der großen Geistlichen und all die anderen geistlichen Großen, die da auch betätigt waren bei der Revolution, waren was? Jesuiten. Und so kommt die Originalerklärung raus. Wie sieht denn das aus? Wie die zehn Gebote. Ist es möglich, dass dieses Gesetz vielleicht im Ganzen die zehn Gebote endgültig ersetzen muss? Erstmal ändern, damit es im Rahmen passt und dann ersetzen mit diesen. Und dann haben wir auch diesen Stäbchenbundel hier in der Mitte. Und wenn wir das ein bisschen größer machen, dann sehen wir was ganz Interessantes. Denn dieses Stäbchen steht für Fasciae. Faschismus. John Robbins schreibt in Ecclesiastical Megalomania, im Faschismus behalten Eigentümer ihr Besitzrecht und Urkunde. Aber der Gebrauch ihres Besitzes ist, wie Leo der 13. schrieb, allgemein. Faschismus ist eine Art Sozialismus, der die äußere Form des Kapitalismus beibehält, jedoch nicht seinen Inhalt. Im Faschismus bleiben Besitzrechte und Urkunden bestehen, aber es gibt keinen Privatbesitz an sich mehr. Es wurde durch Regierungsverordnungen und Vollmachten ersetzt. Diese Unterscheidung zwischen legalem Besitztum und eigentlichem Gebrauch verdanken die Faschisten dem römischen Kirchenstaat. Jetzt, wenn wir an Faschismus denken, dann denken wir, joi, 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 ne? Aber Faschismus geht um eine Regierungsform, nicht notwendigerweise die Anwendung auf der militärischen Ebene. Es geht um eine Regierungsform. Und diese Regierungsform, die Definition von Faschismus ist Staat und Wirtschaft in Gesellschaft mit Gemeinschaft. Dann haben wir Faschismus. Also der Staat muss Einsatz haben in der Wirtschaft. Oh, das passiert natürlich jetzt nicht. Der Staat hat nichts zu tun mit der Wirtschaft, hat auch nicht einen Teil davon gekauft, nicht wahr? Hat er vielleicht? Ich frag nur mal so. Aber da kommt noch ein ganzer Vortrag darüber. Es wird noch spannend. Also hier sind die Menschenrechte, da sind die Faschiai, da ist die Schlange, die das Leben, ewige Leben gibt, sie hat den Mund, den Schwanz in dem Mund, und auf der Spitze des Spießes durch die Faschiai diesen Hut, und die Französische Revolution hat diesen Hut gebraucht als den Jakobinerhut, Phrygian Hat. Den haben die Revolutionären getragen, und wo kommt dieser Hut her? Er kommt von dem Gott Mithra. Und da ist der mithranische Hut, das ist der Sonnengott. Und an ihm war der erste Tag der Woche, der Sonntag, geweiht. Das ist also eine religiöse Bedeutung. Und die Religion des Katholizismus ist nichts anderes, wie wir in einem anderen Vortrag sehen werden, als Mithraismus. Also das ist die Krönung des Sonnengottes Luzifer über sein Gesetz, welches natürlich die 10 Gebote ersetzen wird. Faszinierend. Mithra. Freiheit führt. Und das ist eine Frau. Das ist die Französische Revolution. Über die Leichen werden wir hingehen. Und dann werden wir die Göttin der Vernunft. Aha. Hier haben wir wieder diesen Vernunftaspekt. Wer sagt, dass er das Recht hat, die Gebote zu ändern aufgrund seiner Vernunft? Wer hat das gesagt? Der Papst. Und hier haben wir die Göttin der Vernunft. Sie wurde gekrönt und hier ist sie. Und natürlich, das, was im Kleinen beginnt, da in der Französischen Revolution, ist jetzt weltweit. 1948 bis 1998, All Human Rights for All, die Menschenrechtserklärung bei der UNO. Und jetzt haben wir weltweite Menschenrechte. Jetzt ist es nicht nur im Kleinen, sondern im Großen. Naja, die Welt war begeistert. 2008, der Papst ging zur UNO. Und da hat er seine Ansprache gehalten und die meisten Menschen haben gesagt, er hat ja nicht viel gesagt, sie haben nicht aufgepasst. Er hat viel gesagt. Er hat unendlich viel gesagt. Und es war das größte Schauspiel. Die Welt war in Aufregung. Papst Benedikt kommt. Und hier sind die Zeitungsberichte. Versammlung 18. April 2008, Vereinigten Nationen, New York, Vereinten Nationen. Der Papst erinnerte alle UN-Mitgliedstaaten an ihre Pflicht, die Völker vor schweren, anhaltenden Menschenrechtsverletzungen zu schützen. Er ist der Behüter der Menschenrechte. Und da steht er vor ihnen allen. Was hat er denn zu sagen gehabt, Herr Papst? Kannst du uns helfen? Associated Press, Hier grüßt er die Menschen und er ist mit Ban Ki-moon zusammen, Generalsekretär, und große Begeisterung. Der Papst sagt, die Menschenrechte seien der Schlüssel zur Lösung vieler Weltprobleme. Also wir haben nicht einen Papst, der sagt, die Gebote Gottes, was sagt er? Menschenrechte. Respekt vor den Menschenrechten, der Schlüssel zur Lösung vieler Probleme in der Welt sei. Wir müssen international zusammenarbeiten. Wer nicht mitmacht, weg vom Fenster. Hier ist MNSB, Präsidentsdienst. Hier ist der Zeitungsbericht, der Pontiff, der auf seiner ersten Papstreise in den USA war und so weiter. Er sagte, der multilaterale Konsens haben wir nötig. Alle müssen zusammenhalten. Und in welcher Sprache hält er seine Rede? Ach, das ist so interessant, die Details. Zittern. In welcher Sprache hält er sie? Französisch. Zufall? Denke kaum. Kommen wir mal weiter. Da steht er. Die Händchen sind raus. New York, Papst wird bei UN für Menschenrechte verurteilt. Supermacht, Alleingänge. Menschenrechte würden ausgehöhlt und widerrufen, wenn sie nicht als, ich denke, ich muss mal kurz schlucken, Gott gegeben betrachtet würden. Wer hat die Menschenrechte gegeben? Nach Papst Benedikt. Gott hat sie gegeben. Faszinierend. Was wenn diese Menschenrechte genau das Gegenteil der 10 Gebote sein sollte und sogar die 10 Gebote aufheben würde? Welcher Gott hat sie denn dann gegeben? Der Gott des Himmels oder ein anderer Gott? Wie steht's mit Mithra? Und wer ist der Stellvertreter Mithras? Wer hat seinen Tag angenommen und ihn Gesetz gemacht? Der Papst. Und der Drache gab ihm seine Macht, seinen Thron. Also, was haben wir gelernt? Die Menschenrechte sind absolut notwendig, jeder muss sich unterstellen und sie sind Gott gegeben. Was sagst du denn noch weiter? Auf einer mit Spannung erwarteten Station seiner US-Reise sagte er vor der Volksversammlung: Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, formulierten Rechte betreffen jeden aufgrund des gemeinsamen Ursprungs des Menschen, der Höhepunkt von Gottes schöpferisches Gestaltung für die Welt und die Geschichte bleibt. So, gehen wir noch weiter. Dann predigt er auch ein wenig grün. Warum nicht? Internationale Aktion zum Erhalten der Umwelt und Schutz der verschiedenen Lebensformen auf Erden müssen nicht nur vernünftige Nutzung von Technik und Wissenschaft gewähren, sondern auch das authentische Bild der Schöpfung wiederentdecken. Hört sich alles so gut an. Der Papst argumentierte, Umweltschutz sei eine moralische Verpflichtung. So, jetzt wird's interessant. Er redet auch von globalen Erwärmung. Es gibt 7 neue Todsünden, sind sie schuldig. Times Online, das Papsttum sagt, Moralität beruht sich nicht nur auf individuelle Sünden, sondern auch Umgebungssünden. Interessant. Nach 1500 Jahren hat der Vatikan die 7 Todsünden mit 7 zusätzlichen auf den Stand des Zeitalters der Globalisierung gebracht. Also was ganz Neues. Also was sind denn diese neuen Sünden? Osservatore Romane, ich meine, das ist das Blatt des Papstes. Säkularen Welt, was muss hier passieren? Die neuen Sünde, das sind interessante Dinge. Sie haben ein soziales Echo. Man beleidigte Gott nicht nur, wenn man stiehlt, lästert oder seine nächsten Frau begehrt, sondern auch, wenn man die Umwelt ruiniert, moralische, fragliche, wissenschaftliche Experimente durchführt, DNA-Veränderung. Bischof Gotti sagte, zu den Todsünden zählte auch Drogenhandel, soziale Ungerechtigkeit. Also jetzt haben wir Sozialsünden. Sind wir nicht individuell vor Gott verantwortlich, ja oder nein? Jetzt scheint es mir nicht nur so, sondern wir sind sozialistisch auch verantwortlich. Als zwei Todsünden, die den Vatikan weiterhin beschäftigen, nannte er die Abtreibung, die Würde und Recht der Frau verletzen und Pädophilie und so weiter. Es hört sich alles gut an. Jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Wir haben festgestellt, Menschenrechte sind absolut notwendig. Jeder muss sie gehorchen. Die Sünden sind Sozialsünden. Und jetzt haben wir auch noch gelernt, dass sie Gott gegeben sind. Aber jetzt kommen wir noch einen Schritt weiter. Er sagt bei seiner Ansprache, sie basieren auf dem Naturrecht. Jetzt, was heißt das? Dass dem menschlichen Herzen eingeschrieben und in den unterschiedlichen Kulturen und Zivilisationen präsent ist, sagt er. Sie naturt sich auf dem Naturrecht. Seine 6-tägiger Besuch war die Antwort auf eine Einladung, bla bla bla. Die Menschenrechte, so der Papst, seien der Schlüssel zu Frieden und Sicherheit in der Welt. Also er hat wirklich eine interessante Ansprache gehalten. Jetzt, was heißt Naturrecht? Ich weiß, Wikipedia ist nicht eine gute Quelle. Aber man kann die gleiche Quelle auch woanders kriegen, in anderen Enzyklopädien. Aber da wird es genau das Gleiche sagen. Die griechische Philosophie betonte den Unterschied zwischen Natur einerseits und Gesetz, Sitte oder Gebrauch, Nomos. Andererseits, das Gesetz war von Ort zu Ort verschieden, aber was von Natur war, existierte, sollte überall gleich sein. Ein Naturgesetz wäre darum eine eher paradoxe Vorstellung gewesen, nicht etwas Reales. Und Aristoteles wird der Vater des Naturrechts genannt. Also Naturrecht sagt, wenn etwas auf Naturrecht gegründet ist, dann ist es in der ganzen Welt gleichberechtigt. Jetzt, der Papst hat ja diese Macht an sich gerissen und er sagt, dass Menschenrechte auf Naturrecht stützen. Was ist das heutige katholische Verständnis von Naturrecht? Die römisch-katholische Kirche vertritt die von Thomas von Aquin besonders in seinem Summa Theologica dargestellte Sicht des Naturrechts. Das ist faszinierend. Thomas, was hast du uns zu sagen? Und der Papst zitiert ihn auch. Komm, wir gehen mal zu den Lehrstühlen der Welt, The Chronicle for Higher Education. Hör mal, was sie sagen. Das wichtigste katholische Erbe unter katholischen und zum Teil auch nicht katholischen Akademikern ist die Tradition des Naturrechts. Man kann also nicht das Naturrecht einfach beiseite schieben. Das ist was Wichtiges. Und der Papst sagt, sie beruhen auf Naturrecht. Gut, also das ist das wichtigste katholische Erbe, die davon ausgeht, dass es bestimmte unveränderliche Wahrheiten in der Welt gibt, unbeschadet dessen, ob die Gesetze und Gepflogenheiten einer bestimmten Gesellschaft sie berücksichtigen oder nicht. Also wenn ein Gesetz auf Naturrecht gegründet ist, dann ist es universal bindend und wer entscheidet, was nach diesem Gesetz Gesetz werden soll. Wer hat die Übersicht, um das zu entscheiden, nach katholischer Sicht? Der Papst. Und der Papst hat gesagt, diese Gebote sind Gott gegeben. Faszinierend. Was sagt er dann eigentlich? Kurz, Das Naturrecht impft uns gegen die Postmoderne. Gegen das Postmoderne wahrscheinlich. Katholiken neigen zu der Sicht, dass wenn Gott Existenz wahr ist, auch die menschliche Vernunft, die Schönheit der Kunst und die Universalität der Moral wahr sein müssen. Jetzt, das ist ein ganz besonderer Gedanke. Wir müssen ihn weiter studieren. Noch ein Zitat. Das ist hier Foundations for Catholic Morality, das Fundament für katholische Moralität. Reason, informed by faith, Vernunft. Das Naturrecht ist für die römisch-katholische Theologie wesentlich. Der praktische Vorteil des Naturrechts ist, dass die Kirche damit großen Respekt vor der Güte des Menschen beweist und Vertrauen in seine Fähigkeit setzt, zu erkennen und zu wählen, was recht ist. Bumm! Jetzt haben wir ein Problem. Der Papst kennt die Theologie von Naturrecht absolut. Und er sagt in seiner Theologie, dass der Mensch dieses Vermögen hat, vor allem in dem Überseher, dem Bischof ex cathedra, dem Papst. Also Sexualverhalten, medizinische Praxis, menschliches Leben, religiöse Freiheit, alle diese Dinge hat er das Recht zu entscheiden. Das römisch-katholische Naturrecht geht von der Voraussetzung aus, dass der Verstand nicht gefallen ist. Und das ist Thomas von Aquin seine Satzung gewesen. Der Mensch ist physisch gefallen, aber moralisch ungefallen. Wenn er moralisch ungefallen ist, dann hat er auch das Recht, seine eigene Moralität zu beurteilen. Wer hat das im Himmel gesagt? Luzifer hat das im Himmel gesagt. Was sagt die Bibel? Wohin soll man euch noch schlagen, dass ihr doch weiter im Abfall verharrt? Das ganze Haupt ist krank, das ganze Herz ist matt. Jesaja 1, Vers 5. Jeremia. Es ist das Herz ein trotzig und verzagt Ding. Wer kann es ergründen? Römer. Denn ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Das Wollen ist zwar bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten gelingt mir nicht. Paulus. Was sagt Luther dazu? Er zitierte den Schöpfungsbericht häufig als Beispiel für die Klarheit der Schrift. Er akzeptierte Mose als Verfasser von 1. Mose und das Buch uneingeschränkt als Wort Gottes. Sein Schluss war, dass die Welt nicht älter als 6000 Jahre ist, aber er sagte, das sind da Luthers Schriften, ihr könnt es selbst nachlesen, er sagte, die Philosophen, und dann redete er, die Evolutionslehre war noch nicht da, aber die Philosophie war ja schon da, kam ja vom Griechenland, würden das nie akzeptieren, weil sie auf der Grundlage menschlicher Vernunft arbeiteten. Und was sagt er von dieser menschlichen Vernunft? Die ist blind, taub, unsinnig, gottlos und vermessen mit Gottes Wort und Werken umgeht. Blind, unsinnig, gottlos. Was sagt der Papst? Ungefallen. Johannes 15, Vers 5, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr was? Nichts tun. Was sagt der Papst? Sein Wesen ist ungefallen. Und darum, seine moralische Sicht ist ungefallen. Darum kann er Gesetze ändern. Also wenn der Verstand ungefallen ist, können wir uns durch den Verstand selbst retten. Darüber hinaus verlangt das Naturrecht auch Individualismus, dem Kollektivismus zu opfern. Jetzt sind wir nicht mehr individuelle Personen, wir haben jetzt Gruppensünden, wir sind jetzt ein kollektives Wesen. Das wird sehr interessant. Was schreibt der Jesuit Mari? Er schreibt, Naturrecht betrachtet die Gesellschaft als ebenso gegeben wie die Person. Jetzt sind wir gleich wie die Gesellschaft. Der Mensch wird als Glied einer gottgegebenen Ordnung gesehen, als der Ordnung unterworfen, die die Ordnung hervorgebracht hat. Danke, das hilft uns. Jetzt haben wir Kommunismus und Faschismus in einem. Richtig oder nicht? Was die Gesellschaft sagt, das muss getan werden. Ob du da reinpasst oder nicht, dann wirst du eben geschliffen, bis du da reinpasst. Es gibt nicht mehr ein individuelles Verhältnis mit Gott, es gibt jetzt ein Gesellschaftsverhältnis mit Gott. Darum ändert der Papst persönliche Sünden auf Gesellschaftssünden um. Es gibt darum nur einen rechten Weg, aber keine Rechte. Und was Recht ist, entscheidet wer? Rom. Danke. Hier ist die Ansprache seiner Heiligkeit Benedikt vor der vollen Versammlung der Glaubenskongregation.